Ja, das Thema dieses Sondervortrages lautet: Ist mit dem Tod alles vorbei? Und Bruder Matthias Hagemoser hat sich darauf vorbereitet, diesen Vortrag zu halten, und wir bitten ihn nun, damit zu beginnen.
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Und wir kennen alle dieses Gedicht. Und wir wissen, was jetzt in den folgenden Sekunden passiert, dass das Kind einen Kampf austrägt. Der Vater trägt einen Kampf gegen die Zeit aus. Das Kind einen Kampf gegen einen König, eine mächtige Figur. Und wie mächtig ist dieser König? Er sagt selbst: Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. So mächtig ist dieser König, dass er sich einfach nimmt, was er will. Das Kind sagt: mein Vater, jetzt fasst er mich an. Er, König, hat mir ein Leids getan. Dem Vater graut es, er reitet geschwind. Er hält in den Armen das ächzende Kind, erreicht den Hof mit Mühe und Not. In seinen Armen, das Kind war tot. So mächtig ist diese Figur, der Tod, der Erlkönig, dass er einfach das Leben nimmt, wie er es will. Und wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, Tod oder das Wort auch in den Mund nehmen, dann nimmt man es nicht gerne in den Mund. Man probiert, vor diesem Thema vielleicht zu fliehen oder sich auch in die verschiedensten Vorstellungen zu verrennen oder zu erhoffen. Vorstellungen wie zum Beispiel, dass man nach dem Tod entweder in den Himmel kommt oder in die Hölle kommt, oder Hindus glauben auch an eine Wiedergeburt. Muslime glauben daran, dass man gerichtet wird und entweder dann ins Paradies kommt oder in die Feuerhölle. Und trotz dieser verschiedenen Vorstellungen sind sich die meisten, bis sogar fast alle Religionen darauf einig, dass es etwas im Inneren einer Person gibt, ob es jetzt Seele oder Geist genannt wird, was unvergänglich ist und nach dem Tod weiterlebt. Fast alle der Hunderte von Religionen und kleineren Glaubensgemeinschaften der Christenheit vertreten den Glauben an die Unsterblichkeit der Seele. Das wird im Judentum gelehrt, dann wird nach muslimischer Auffassung gelehrt, dass die Seele weiterlebt, wenn der Körper stirbt. Es gibt australische Ureinwohner, afrikanische Animisten, Shintoisten, Buddhisten, die lehren allesamt Variationen dieses einen Themas. Das ist die eine Seite, die sich mit dem Thema Tod beschäftigt. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sagen einfach: Okay, es ist eine natürliche Tatsache, unumgänglich, aber in dem Moment, wo sie es aussprechen, können sie sich natürlich damit auch nicht abfinden, dass es unumgänglich ist und ein Ende darstellt. Aber was sagt die Bibel dazu? Was soll man jetzt glauben? An eine Unsterblichkeit der Seele oder an eine unumkehrbare Tatsache? Wollen wir die Bibel dazu sprechen lassen? Denn sie spricht auch von einem Ende. Und zwar vom Ende aller Menschen. Das möchten wir mal in Prediger 7, Vers 2 lesen. Prediger, Kapitel 7, Vers 2. Wir lesen hier: Besser ist es, in das Haus der Trauer zu gehen, als in das Haus des Festmahls zu gehen, denn das ist das Ende aller Menschen. Und der Lebende sollte es sich zu Herzen nehmen. Der Schreiber spricht hier davon, dass es auch eben Menschen gibt, die vor dieser Thematik fliehen wollen, sich damit nicht gedanklich auseinandersetzen möchten, die sozusagen in das Haus des Festmahls einkehren und sich dann nicht damit beschäftigen wollen oder auch dann in diese verschiedenen Glaubenslehren verrennen, die wir gerade besprochen haben, und aufgrund dessen auch eine gewisse Angst bekommen. Dann natürlich sagen: Damit möchte ich mich jetzt zu meinen Lebzeiten nicht beschäftigen. Aber der Schreiber sagt hier ganz klar über den Lebenden: Er sollte es sich zu Herzen nehmen. Und wohin einkehren? In das Haus der Trauer. Und was ist damit gemeint? Was ist dieses Haus der Trauer? Na, es bezieht sich auf eine besondere Zeit. Und zwar die Zeit, wenn jemand gestorben ist und die Hausbewohner um diese Person trauern. Dorthin zu gehen und die betrübten Hinterbliebenen zu trösten, ist besser, als irgendwo anders hinzugehen, als sozusagen eine Art Schmaus abzuhalten oder weiterhin ein freudiges Leben zu führen, sondern Anteil zu nehmen an der Trauer der Hinterbliebenen. Und zum anderen würde es einem auch selbst in den Sinn rufen, wie kurz das Leben eigentlich ist, und sich einfach bewusst machen, dass der Tod doch früher kommt, als man denkt oder auch als man wünscht. Aber wie ist das zu verstehen, wenn jetzt hier heißt, das Ende aller Menschen? Ist mit dem Tod wirklich alles vorbei? Na, dazu müssen wir erstmal verstehen, was der Tod überhaupt ist. Und das finden wir in 1. Mose 2, Vers 7. Da wird der Prozess des Lebens geschildert und der Tod kehrt diesen um. 1. Mose, Kapitel 2, der Vers 7. Das ist der Prozess des Lebens, wenn man ihn vorwärts liest. Ne? Jehova Gott ging daran, den Menschen aus Staub vom Erdboden zu bilden und in seine Nase den Odem des Lebens zu blasen. Und der Mensch wurde eine lebende Seele. Der Prozess des Lebens vorwärts. Jetzt spulen wir den Text rückwärts. Mensch war eine lebende Seele, Odem des Lebens entweicht und er kehrt zum Staub zurück. Wohl bemerkt, Odem des Lebens ist jetzt kein Geist oder sowas, sondern einfach die Lebenskraft. Was passiert dann? Was passiert noch? Also der Mensch zerfällt, wird wieder zum Staub zurückkehren. Was geschieht noch beim Tod? Prediger 3, Vers 19 und 20 schildert uns noch ein weiteres Detail, was beim Tod geschieht. Wir werden jetzt auch kurz einige Texte aus dem Bibelbuch Prediger lesen. Da ist uns gut schildert, was beim Tod alles passiert. Prediger Kapitel 3, Vers 19 und 20. Denn es gibt eine Zufälligkeit hinsichtlich der Menschensöhne und eine Zufälligkeit hinsichtlich des Tieres. Und dieselbe Zufälligkeit trifft sie. Wie der eine stirbt, so stirbt der andere. Und sie alle haben nur einen Geist, sodass es keine Überlegenheit des Menschen gegenüber dem Tier gibt. Denn alles ist Nichtigkeit. Alle gehen an einen Ort. Sie alle sind aus dem Staub geworden und sie alle kehren zum Staub zurück. Spricht die Bibel ganz klar, dass die momentane Überlegenheit des Menschen gegenüber dem Tier beim Tod nicht mehr ist. Auf einer Ebene. Tot sind sie, Staub werden sie werden. Prediger 9, Vers 5, 6 und 10, was noch geschieht beim Tod. Kapitel 9, Vers 5, 6 und 10. Denn die Lebenden sind sich bewusst, dass sie sterben werden. Was aber die Toten betrifft, sie sind sich nicht des Geringsten bewusst. Auch haben sie keinen Lohn mehr, denn die Erinnerung an sie ist vergessen. Auch ihre Liebe und ihr Hass und ihre Eifersucht sind bereits vergangen. Und sie haben auf unabsehbare Zeit keinen Anteil mehr an irgendetwas, was unter der Sonne zu tun ist. Vers 10. Alles, was deine Hand zu tun findet, das tu mit all deiner Kraft. Denn es gibt weder Wirken noch Planen noch Erkenntnis noch Weisheit in dem Scheol oder wie die Fußnote auch sagt, in dem Haus des Grabes, dem Ort, wohin du gehst. Und damit drückt der Schreiber auch ganz klar aus, dass jegliche Art der Kommunikation des Gefühls, des Denkens und Dasein völlig verschwindet, entschwindet, beim Tod nicht mehr da ist. Ist es für uns jetzt schwer vorstellbar, dass, so wie es jetzt hier gerade geschildert worden ist, eine völlige Nichtexistenz entsteht beim Tod? Na, überlegen wir mal nur ganz kurz, in welchem Zustand waren wir als Menschen denn, bevor wir unser Leben begonnen haben? Wo waren wir, bevor die winzigen Zellen im Leibe unserer Eltern oder unserer Mutter miteinander verschmolzen und wir zu dem Menschen wurden, der wir jetzt sind? Besitzt der Mensch tatsächlich ein unsichtbares Etwas, das beim Tod weiterlebt? Aber wo befindet es sich dann vor der Empfängnis, dieses gewisse Etwas? Na, Fakt ist, niemand von uns kann sich an ein vormenschliches Dasein in irgendeiner Art und Weise erinnern, weil es einfach keines gab. Vor der Empfängnis existierten wir einfach nicht. Und deswegen ist es genau logisch, auch das anzunehmen, dass nach dem Tod wir auch nicht mehr existieren werden. Wir werden nicht in den, wir werden einfach in denselben Zustand zurückkehren, in dem wir vorher waren. Staub. Das hat Jehova damals zu Adam auch gesagt, ne? Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Das ist unser Schicksal. Und wenn wir darüber so nachdenken, ganz klar, ne, dann will man ja dieses Thema einfach vermeiden, nicht sich damit näher beschäftigen. Aber aus irgendeinem gutem Grund tun wir das. Warum? Prediger 3, Vers 11 schildert uns diesen guten Grund, warum wir uns mit diesem Thema beschäftigen und einen gewissen Wunsch nämlich haben. Prediger Kapitel 3, Vers 11. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch die unabsehbare Zeit hat er in ihr Herz gelegt. Bis hierhin. Das ist das, was uns dazu drängt, einen gewissen Wunsch zu hegen, auszusprechen, zu sagen, ich will weiterleben, weil wir die unabsehbare Zeit in unserem Herzen haben, diesen Lebenswillen, diesen Wunsch haben, ewig zu leben, weil wir so erschaffen worden sind von Jehova Gott. Und vor kurzem hatten wir die Feier zum Gedenken an den Tod Christi. Da wurden bestimmte Wahrheiten besprochen. Wahrheiten wie zum Beispiel, warum ein Opfer notwendig war oder wem auch dieses Opfer zugute kommt, was für eine Hoffnung wir haben und so weiter. Und diese Gründe oder diese Hoffnungen geben uns diese Lehren. Diese Lehren geben uns eben guten Grund zur Hoffnung. Warum geben sie uns Grund zur Hoffnung? Da möchten wir jetzt als Kernschlüsseltext auch Römer 6, Vers 23 lesen. Was für eine Hoffnung wir haben. Römer 6, Vers 23. Denn es gab einen Tod, der nicht das Ende war. Römer 6, Vers 23. Der Paulus sagt hier, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Die Gabe aber, die Gott gibt, ist ewiges Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Jetzt wollen wir mal kurz ein bisschen in diesen Text hineinschauen. Also der Paulus spricht hier von einem Lohn, ne, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Und im Griechischen war damit die Löhnung eines Soldaten gemeint, die er durch den Einsatz seines Lebens verdient. Etwas, was ihm zugute kommt und nicht einfach genommen werden kann. Und damit wollte er einfach ganz klar sagen, also der Tod steht uns von Seiten rechts wegen einfach zu, weil wir Sünder sind. Das, was wir für Sünde bekommen, ist halt einfach der Tod. Aber dann spricht er auch hier im selben Vers von einer Gabe. Was ist mit dieser Gabe gemeint? Im Griechischen wurde dafür einfach gesagt, dass es sich um freiwillige Gaben handelt, die die Angehörigen des Heeres, des Kriegsheeres damals, zuteil wurden. Einfach irgendwelche freiwillige Gaben, Extralohn oder ein Orden. Also irgendwas, was man sich nicht verdienen konnte. Und damit wollte er einfach nur sagen, ne, dass der Tod das ist, was wir verdienen, wenn auch unerwünscht. Das ewige Leben aber, diese Gabe, die Jehova Gott uns ermöglicht, ist dagegen für uns etwas völlig Unverdientes, etwas, worauf wir keinen Anspruch erheben können. Jetzt ist aber die Frage, ne, wie will Jehova Gott uns denn diese Gabe des ewigen Lebens ermöglichen oder zuteil werden lassen? Das sagt er auch in demselben Vers. Durch Christus Jesus, unseren Herrn. Und warum Jesus Christus? Warum das Leben Jesu Christi? Er beging keine Sünde in seinem menschlichen Dasein. Und damit bewahrte er sich das Recht auf, als Mensch endlos weiterzuleben. Und die Bibel sagt auch ganz klar in Apostelgeschichte 2, Vers 24, dass es unmöglich war, dass der Tod Christus festhält. Es ging einfach nicht, weil Jesus Christus keine Sünde begangen hatte. Und somit konnte in dem Moment auch gar kein Lohn bezahlt werden, weil er einfach keine Sünde begangen hatte. Weitergehend berichtet ja dann auch die Apostelgeschichte, dass Jesus dann zur Auferstehung gebracht worden ist. Und zwar zunächst als Leben, zum Leben als Geistwesen. Und dann war er im Himmel bei seinem Vater und konnte aber sein buchstäbliches Blut jetzt da nicht mitnehmen. Was wurde stattdessen mitgenommen? Der Wert, den dieses Blut symbolisierte, den rechtlichen Wert seines geopferten, vollkommenen menschlichen Lebens. Und dann brachte er diesen Wert vor der Person Jehovas Formel dar, als Lösegeld im Austausch gegen die sündige Menschheit. Jetzt darf man das nicht einfach nur so als eine Art materiellen Austausch betrachten, Lösegeld im Austausch gegen sündige Menschheit, sondern als eine rechtliche Transaktion. Denn Jehova Gott, er beschaffte das Lösegeld selbst, ne, und es kostete ihn auch viel. Und er bekräftigte dadurch, dass er sich selbst an seine unerschütterlichen Rechtsnormen hält. Stellen wir uns einmal vor, wenn Jehova Gott zu Anfang der Menschheit gesagt hätte, also ich stoße mein gerechtes Urteil um, ne, wenn ihr von dem Baum esst, werdet ihr ganz bestimmt sterben. Das war Fakt, das war Tatsache, das erste Menschenpaar hat es gemacht. Hätte er jetzt gesagt, nee, ist okay, wie wäre das? Die ganze Glaubwürdigkeit seines Rechtssystems wäre doch total in Frage gestellt worden. Stellen wir uns einen Richter vor, der einfach aus irgendeiner Laune heraus sagt, es gibt ein Gesetz, dagegen hat er verstoßen, aber ich bin mal so nett und stoße dieses Gesetz jetzt in diesem Moment um. Wie erschüttert wären doch all die Beteiligten und Mitsehenden. Ne? Die würden doch sagen, das Rechtssystem ist doch überhaupt nicht mehr glaubwürdig, es bringt doch überhaupt nichts mehr, für Gerechtigkeit einzutreten. Und genau aus diesem Grunde hat Jehova eben auch an seinen Maßstäben festgehalten, weil er nicht sein Rechtssystem untergraben wollte. Stattdessen hat er einfach ein anderes rechtliches Mittel hinterlegt oder genommen. Er hat sozusagen eine Kaution verlangt. Einfach einen Wert verlangt, der hinterlegt werden sollte für unsere Fehler, für unsere Sünden. Und das hat er eben durch Jesus Christus getan. Und damit ist eine Schuld bezahlt worden, eine Kaution hinterlegt worden, die sowohl ich als auch wir alle hier als Sünder bei Jehova Gott haben. Und jetzt gibt es eben eine Grundlage, auf der die ererbte Sünde bei Jehova beseitigt werden kann und wir diese Gabe des ewigen Lebens von ihm erhalten können. Jetzt ist die Frage, ne, aufgrund dieses Lösegelds, gewährt da jetzt Jehova einfach eine Generalrechtsprechung, eine Generalentschuldigung? Nein, denn zwei Bedingungen sind erforderlich. Die eine Bedingung finden wir in Johannes 3, Vers 36. Ich zitiere kurz, da heißt es, wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Das ist so die eine Bedingung, der Gehorsam. Und das war ganz interessant, dass im Griechischen auch gehorchen unterwürfig hören bedeuten kann. Und daraus ist einfach zu erkennen, dass in der biblischen Sprache der Gehorsam immer mit Hören in Verbindung zu bringen ist, beziehungsweise in erster Linie vom Hören abhängt, davon, dass man etwas erfährt oder von etwas Kenntnis erhält und dann davon, dass man sich dann dem Willen oder Wunsch dessen unterwirft. Jedoch setzt eine solche Unterwerfung, ein solcher Gehorsam voraus, dass man dem Betreffenden die Befugnis oder das Recht zugesteht, die erwähnte Reaktion zu verlangen oder zu erwarten, dass man selbst den Wunsch hat oder bereit ist, seinem Willen zu entsprechen. Das bedeutet Gehorsam. Aber was für eine Art Gehorsam erwartet denn Jehova von uns? Klar, dass wir uns an seine Rechtmaßstäbe, an seine Normen halten, aber noch eine andere Art Gehorsam erwartet er von uns. Johannes 17, Vers 3 heißt es nämlich, dies bedeutet ewiges Leben, dass sie fortgesetzt Erkenntnis in sich aufnehmen. Über dich, den allein wahren Gott, und über den, den du ausgesandt hast, Jesus Christus. Und da wurde mal auch in einem Bibellexikon zum Thema Erkenntnis in sich aufnehmen gesagt, dass es eine viel tiefere Bedeutung hat, als irgendwie was nur zu erkennen. Es deutet eine Beziehung zwischen dem Erkennenden und dem Gegenstand der Erkenntnis an. In dieser Hinsicht ist das Erkannte für den Erkennenden, also für den Studierenden, von Wert oder von Bedeutung und folglich auch die hergestellte Beziehung. Also wenn wir jetzt hier von Erkenntnis reden, klar, wir nehmen uns biblisches Wissen auf, aber wozu bewegt uns das? Es bewegt uns dazu, eine Beziehung, ein persönliches Verhältnis mit Jehova Gott aufzubauen. Ne? Eine Beziehung zu haben heißt mehr als lediglich zu wissen, um wen es sich handelt oder seinen Namen einfach nur zu kennen. Es bedeutet auch, seine Vorlieben und Abneigung zu kennen, seine Wertvorstellungen und Maßstäbe. Und diese dann auch, wie der erste Gedanke war, diesen Gehorsam an den Tag zu bringen, ne? Ihnen sie zu achten. Und dann gibt es für uns eine Garantie. Ne? Klar, das ewige Leben, aber was ist mit denen, die gestorben sind? Dass Jehova Jesus ja aus dem Grab damals befreite, gibt für uns allen eine Gewähr für Gottes künftigen Gerichtstag und auch eine Zusicherung, dass es eine Auferstehung geben wird, eine Auferstehung der Toten. Und wenn wir uns jetzt nochmal die Frage stellen, ob mit dem Tod alles vorbei ist, Wie würden wir antworten? Ja, wenn Jehova Gott und Jesus Christus nicht wären. Denn wir Menschen haben, wie wir es vorhin schon zu Anfang gehört hatten, ne, wir haben den Wunsch, weiterzuleben. Und so forschen wir Menschen in den verschiedensten Bereichen, beispielsweise in den Technologien herum, so wie in der Nanotechnologie, wo man so ganz kleine computergesteuerte Maschinen entwickelt, die noch kleiner sind als eine Zelle, die dann dazu beitragen, wenn sie im Körper sind, die Zellen zu reparieren, um dann physisch ewig zu leben oder unsterblich zu sein. Aber nur so etwas kann Jehova, jetzt nicht durch Nanotechnologie, ne, nicht durch irgendwelche Maschinen, die auf einmal in unseren Körper eingepflanzt werden. Er macht was völlig anderes. Und diesen Wunsch, für immer weiterzuleben, den hegten damals schon Diener in alter Zeit. Der Hiob war einer, der diese Tatsache einmal äußerte. In Hiob Kapitel 14, der Vers 7 bis 15, da beschreibt er eine gewisse Logik und dann auch einen Wunsch seitens unseres Gottes Jehovas. Hiob Kapitel 14, die Verse 7 bis 5. Hiob 14, Vers 7 bis 15. Da heißt es, denn es gibt Hoffnung selbst für einen Baum. Wenn er umgehauen wird, wird er nämlich wieder sprossen. Und sein Schößling, er wird nicht aufhören zu bestehen. Wenn seine Wurzel in der Erde altert und sein Stumpf im Staube stirbt, wird er beim Geruch des Wassers sprossen und wird bestimmt wie eine neue Pflanze einen Zweig hervorbringen. Doch ein kräftiger Mann stirbt und liegt besiegt da. Und ein Erdenmensch verscheidet. Und wo ist er? Wasser schwinden tatsächlich aus einem Meer. Und ein Strom, er versiegt und trocknet aus. Auch der Mensch muss sich niederlegen und steht nicht auf. Bis der Himmel nicht mehr ist, werden sie nicht erwachen. Noch werden sie aus ihrem Schlaf aufgeweckt werden. Und dass du mich im Scheol verbergest. Dass du mich verborgen hieltest, bis sein Zorn sich abwendet. Dass du mir eine Zeitgrenze setztest und meiner gedächtest. Wenn ein kräftiger Mann stirbt, kann er wieder leben. Alle Tage meiner Fronarbeit werde ich warten, bis meine Ablösung kommt. Du wirst rufen und ich werde dir antworten. Nach dem Werk deiner Hände wirst du dich sehnen. Das war für den Hiob ganz klar. Ne? Wenn ein Baum stirbt, er wird wieder leben. Es wird irgendwie Nachkomme kommen oder er selbst wird wieder erwachen. Und genauso war es für ihn klar, dass es einen Tod geben wird und dass es in diesem Tod sozusagen eine Art Wartezeit gibt, den Todesschlaf. Und dieses Warten betrachtete er als eine Fronarbeit, als eine aufgezwungene Wartezeit bis zur Befreiung. Für ihn war die Befreiung nämlich sicher. Er war überzeugt, dass sie kommen würde, weil er einfach wusste, wie Jehova Gott empfand. Er sagt es hier im Vers 15, ne? Nach dem Werke deiner Hände, nach deiner Schöpfung, nach deinen treuen, loyalen, gehorsamen Diener wirst du dich sehnen. Und wie sehr sich doch Jehova sehnt. Er zeigt es schon in seinem Wort der Bibel, gut dokumentiert hat er es schon, durch Jesus Christus und durch viele andere Begebenheiten, insgesamt 9 Stück an Zahl, dass es eine Auferstehung gibt. Die sind hier in seinem Wort der Bibel zu finden. Und Jehova Gott hat schon viele Sterbefälle miterlebt. Und für ihn ist jetzt einfach die Zeit gekommen, die bestimmte Zeit ist nahe, dass er die Angelegenheiten auf der Erde wieder in Ordnung bringen will. Und dazu gehört es eben auch, dass er die Werke des Teufels abbrechen möchte, wozu eben auch der Tod gehört. Jehovas Wunsch ist so sehnlich, dass seine Ansicht über die Toten nicht tot ist, sondern sie sind für Jehova Gott als Leben zu bezeichnen, weil sie ihren festen Platz in seinem Gedächtnis haben. Jesus war damals in einem Gespräch mit den Sadduzäern, die nicht an eine Auferstehung glaubten. Und dann erklärte ihnen was sehr Grundlegendes, was die Sichtweise Jehovas zum Thema Tod bezeugt oder bestätigt. Er sagt nämlich, was die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott gesagt wurde, welcher sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und dann schlussfolgert er oder sagt er ganz klar, er ist nicht ein Gott, der Gott der Toten, sondern der Lebenden. Jetzt wollen wir mal kurz so ein bisschen schauen, wann wurde dieses Gespräch geführt? Naja, damals hat Jehova, das hat ja Jehova damals zu Moses gesagt, und zu diesem Zeitpunkt war Abraham schon 329 Jahre tot, Isaak 224 Jahre und Jakob 197 Jahre. Und doch sagte Jehova: Ich bin, nicht ich war ihr Gott, sondern ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er sprach von ihnen, als wären sie noch am Leben. Und deswegen konnte Jesus einfach schlussfolgern: Er ist kein Gott der Toten, er ist der Gott der Lebenden. Und dazu wollen wir noch ganz kurz eine Überlegung mal anstellen. Gesetzt dem Fall, es gäbe keine Auferstehung der Lebenden oder der Toten. Dann würden Abraham, Isaak und Jakob ja für immer und ewig in den Fängen des Todes bleiben. Und Jehova Gott wäre dann nicht der Gott der Lebenden, sondern der Gott von Toten oder auch Leichen. Das wiederum würde bedeuten, dass ja der Tod stärker ist als Jehova. Aber das ist der Tod nicht. Jehova wird diesen Tod besiegen. Und wie schon gesagt, das wurde in der Bibel gut dokumentiert anhand von 9 Auferstehungen, dass Jehova den Tod besiegen kann. Ewig zu leben, wenn wir dann diese Möglichkeit erhalten haben, bietet uns endlose Möglichkeiten, mehr und unendlich viel mehr über Jehova Gott zu erfahren und uns der Freundschaft mit allen zu erfreuen, die ihn dann lieben, wenn wir im Paradies sind. Wollen wir immer daran denken: Wer Jehova treu dient, empfängt heute schon reiche Segnungen und als Endergebnis ewiges Leben.